ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und in diesem Podcast lade ich mir regelmäßig Gäste ein, die ich interessant finde und die mal eine ganz neue Tür aufmachen. Deshalb war ich sehr gespannt auf die Unternehmerin Tijen Onaran.
Talk mit Thies.
Diesen Einfluss, den ich heute habe, mit spannenden Wirtschaftsgrößen mich zu umgeben, aber auch eben Frauen beispielsweise eben zu inspirieren, ihren Weg zu gehen, das finde ich einfach ganz toll. Ich liebe es zu diskutieren und auch wenn es wirklich wehtut und nervt, ich finde, das ist doch der Kern auch von einer gesunden Demokratie. Was macht denn gute Kommunikation am Ende auch aus? Die Bereitschaft auch zu lernen und deine Perspektive auch mal zu wechseln. So, und ich habe mich immer gewundert, weil ich immer gedacht habe, gibt es hier irgendwo Kleidungsvorschriften, dass wenn man in der Wirtschaft unterwegs ist, dass man so aussehen muss, ja? Ich finde ja, die besten Kommunikationsmenschen sind die Introvertierten. Und du hast gesehen von Frauen, die in Turnschuhen in dieser Delegationsreise waren, über High Heels. Und ich hatte bis dato immer das Gefühl, um mitspielen zu können in der Wirtschaft, muss ich so aussehen wie ein alter weißer Mann.
Tijen Onaran, geboren in Karlsruhe als Tochter von türkischen Eltern. Sie wurde mit 20 Jahren FDP-Landtagskandidatin und mit Mitte 30 war sie erfolgreiche Unternehmerin und eine der prominentesten Stimmen der deutschen Wirtschaft. Sie hat eine besondere Mission, Frauen aus der IT-Branche zusammenzubringen und in der von Männern dominierten digitalen Szene sichtbar zu machen. So berät sie mittlerweile Vorstände und Aufsichtsräte in Sachen Diversity. Manche nennen sie eine Kampffeministin, aber sie müssen nicht alle lieben, meint sie. Sie liebe ja auch nicht alle. Außerdem ist sie Speakerin und Autorin. Von ihr stammen die Bücher Nur wer sichtbar ist, findet auch statt und Be Your Own Fucking Hero. Und sie ist erfolgreiche Investorin und Jurorin in der Fernsehshow Die Höhle der Löwen. Ihr neues Buch, das heißt Nur wer es richtig sagt, kommt ans Ziel. Schlagfertig kontern, klug argumentieren, selbstbewusst auftreten. In diesem Buch schreibt sie auch darüber, dass Frauen dazu neigen, sich unnötigerweise gleich schon mal von Anfang an für alles Mögliche zu entschuldigen. Das gilt zum Beispiel auch fürs zu spät kommen. Als ich auf sie wartete, wir haben uns in München getroffen, da fragte ich mich, als sie dann 7 Minuten vorher noch nicht da war, ob sie wohl zu spät kommen würde und ob sie sich entschuldigen würde fürs zu spät kommen oder ob sie sich an das hält, was sie in dem Buch geschrieben hat. Ich ging dann aber mal raus vor die Tür, um zu schauen, ob sie nicht doch irgendwo kommt und dann kam auch schon pünktlich das Taxi angerauscht. Eigentlich wolle sie weniger Taxi fahren, sagte sie mir dann auf dem Weg ins Studio. Und sie habe jetzt auch zum ersten Mal als Erwachsene ein Fahrrad gekauft. Das sei ja auch total kompliziert gewesen. Das habe sie überrascht. Man wolle einfach nur ein normales Fahrrad kaufen und müsse sich unter so unendlich vielen Optionen entscheiden, was denn das Rad alles so können soll. Überforderte sie komplett, erzählte sie mir dann im Fahrstuhl, während wir in den 7. Stock rauffuhren. Ihr merkt, eine sehr zugängliche, eine offene Persönlichkeit. In ihrem neuen Buch erklärt sie also, wie du als Frau selbstbewusster auftrittst. Und ich kann mir vorstellen, dass wir alle aus diesem Gespräch ein bisschen etwas mitnehmen. Ihr werdet unter anderem erfahren, warum und wie man Schlagfertigkeit auch lernen kann und wie sie sich selbst durchgesetzt hat. Ein wirklich amüsantes, informatives und auch selbstironisches Gespräch mit einer tollen und einer inspirierenden Persönlichkeit, die viel gelernt hat in ihrem Leben und es gerne auch an andere weitergeben möchte. Die Erfolge, aber auch die ganzen Peinlichkeiten entlang des Weges. Es wird wirklich schön.
Ein Podcast von SWR 3.
Oh, da sagen wir guten Tag.
Hallo, das ging ratzfatz hier.
Ja, ne? Was meinst du genau?
Dass wir uns hier hingesetzt haben, dass wir erstmal über mein neues Fahrrad gesprochen haben, über den Zug, über alles Mögliche und jetzt bin ich hier bei dir.
Ja, wir haben unser halben Leben schon ausgetauscht.
Genau.
Auf dem Weg in diesen Raum hier. Und also ich habe auch mit Freude festgestellt, dass du jetzt nach vielen Jahren ein Fahrrad bekommen hast. Aber bist du als Kind nicht Fahrrad gefahren? Du kommst aus Karlsruhe, da wurde das Rad erfunden.
Die Fächerstadt, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin da auch die Fächer sozusagen entlang gefahren. Ja, es gibt auch ganz tolle Bilder von mir mit langem, braunen, wallenden Haar auf so einem kleinen Fahrrad. Dann bin ich irgendwie anders abgebogen und bin in den letzten Jahren tatsächlich entweder zu Fuß oder, ich habe es schon gerade gesagt, shame on me, mit dem Taxi irgendwo hingerast, gedüst. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt bin ich ja in München und das ist wahnsinnig schön und ich habe ein Umfeld, das mich sehr positiv beeinflusst. Und da habe ich jetzt erstens mal die Erfahrung in so einem riesengroßen Fahrradladen gemacht. Das ist ja schon wahnsinnig überfordernd mit all den Spezifikationen. Und wenn du dann da hinkommst und sagst, ich will einfach nur ein stinknormales Fahrrad und du dann 15 Auswahlmöglichkeiten hast, dann kommst du dir schon so vor, als würdest du hinterm Mond leben, ja?
Aber du, zu einem Leben auf der Überholspur passt dir auch kein Fahrrad.
Oh, der war, also bisher, der war nicht oder? Schlecht. Der
Nein, aber Fahrradfahren ist wirklich das Größte. Und als Karlsruhein bist du quasi dazu verpflichtet, Leben lang Fahrrad zu fahren. So, mit welchem Ritual bist du in diesen Tag heute gestartet?
Ich bin mit dem Ritual in den Tag gestartet, dass ich vorm Spiegel stand und mir selber gesagt habe, das wird ein guter Tag.
Mhm. Klappt das jeden Tag?
Nein, deswegen mache ich das.
Ja, aber irgendwann verliert man ja das Vertrauen, weißt du, in diese Mantras, Mantren.
Mantren, gibt es da Plural? Wahrscheinlich
ich
schon.
Weiß es nicht genau, ja, Mantren. Ich fand Mantren klang jetzt ein bisschen sophisticated.
Total.
Da habe ich mich mal dafür entschieden.
Ich hab's gespürt. Also, natürlich klappt das nicht jeden Tag, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ich sag mal, wie du den Tag startest, schon auch viel Auswirkungen und Einfluss darauf hat, wie der Tag, wie du, sag ich mal, den Tag willkommen heißt, um mal in dieser philosophischen Sprache zu bleiben. Und wenn ich natürlich völlig gehetzt in den Tag starte, was ja auch häufig der Fall ist, dann wird der Tag an sich gehetzt. Und daher habe ich für mich gesagt, ich versuche, heute ist es mir nicht gelungen, aber bis 10 Uhr keine Termine zu machen. Also es gibt für mich keine Meetings, keine Online-Meetings, tatsächlich auch keine Telefonate. Da mache ich dann eben in der Regel, versuche ich irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, laufen zu gehen oder tatsächlich im Spiegel zu sagen, es wird alles gut. Und dann ab 10 beginnt für mich mein Jobtag. Und diese Zeit bis 10, das ist wirklich Gold wert. Und wenn die dann noch mit einem positiven Narrativ daherkommt, wie es wird alles gut, dann ist es wirklich eine gute Voraussetzung.
Die Frage ist, was hast du bis 10 alles schon erledigt dann aber?
Ja.
Denn, also dir würde ich zutrauen, also du erscheinst mir eine solche Frau zu sein, dass du um 4.30 Uhr morgens aufstehst und dann hast du diese erste Stunde Yoga-Session und dann kommt noch irgendetwas anderes, ein anderes Ritual und dann gehst du kurz in dein kleines Schwimmbad und sowas, verstehst du? Und dann hast du quasi einen Dreivierteltag von anderen Menschen schon hinter dir, wenn du um 10 mit der Arbeit beginnst.
Genau, und dann sage ich so, dann mache ich eine kleine Insta Story und ihr Loser da draußen, habt ihr euer Leben im Griff? Nein.
Genau.
Also es ist mitnichten so. Ich habe vor einiger Zeit zu einer Freundin gesagt, immer wenn ich so mein Instagram aufmache und in irgendwelche Videos hineinkomme, dann wird mir häufig eingespult, dass es so wahnsinnig spannende Persönlichkeiten, geschlechterübergreifend gibt, die genau so einen Tag dokumentieren, wie du es gerade skizziert hast. Morgens, der Wecker geht um 4.45 Uhr, weil das sieht, dann habe ich genügend Me-Time. Dann siehst du irgendwie alles gut ausgeleuchtet. Die Person sieht perfekt aus, wie man halt morgens natürlich aussieht. Ja. Dann 1,5 Stunden Joggen, natürlich Bestzeit, einen grünen Smoothie und dann kommen irgendwie die Kinder und dann wird die Kamera so geschwenkt und dann heißt es, sorry, es ist total alles unordentlich und es sieht natürlich alles wahnsinnig clean und geleckt aus. So ist es bei mir nicht. Das ist sehr gut. Aber tatsächlich habe ich festgestellt, diese Rituale morgens, eben die Zeit für mich. Und es kann auch mal sein, dass ich einfach auf meinem Sofa rumdaddel und irgendwas wirklich entweder auf meinem Handy schaue oder nochmal irgendwas lese oder irgendwie mal was aufschreibe. Ich schreibe auch relativ viel auf, dass das mir total hilft. Und dass ich dann laufen gehe, da freue ich mich, wenn ich es mal schaffe, eine halbe Stunde, am Wochenende dann mal länger. Dann denke ich mir so, okay, du hast es irgendwie doch ganz gut im Griff, ja.
War das immer so bei dir, dass du so gelassen in den Tag gehst?
Nein.
Ich
komme auch aus einer Phase absoluter Gehetztheit, weil ich schon jemand bin, die auch sehr ambitioniert ist und ich setze mir auch sehr hohe Ziele. Das bedeutet, dass ich schon das Aufstehen sozusagen zu so einem Wettbewerb mit mir selber dann gemacht habe. Dann habe ich aber festgestellt, dass es irgendwie ziemlich destruktiv ist. Und ehrlicherweise macht es ja auch dein gesamtes Leben nicht besser. Ja, es ist ja so, dass so viele Dinge im Laufe des Lebens kommen, die du nicht in der Hand hast. Und wenn du dann so mit einer Vehemenz und mit einer Angespanntheit unterwegs bist, dann multiplizierst du ja nur den Stress, ja.
Aber das muss man erstmal verstehen.
Ja.
Diesen Punkt muss man erreichen, dass dein Leben ja eigentlich dadurch gar nicht besser wird.
Ja, und ich glaube, dass die letzten Jahre bei mir viel bewirkt haben. Es gab natürlich auch Schicksalsschläge wie den Verlust von meinem Vater zum Beispiel. Mhm. Und ich muss sagen, so blöd es immer klingt, aber wenn du so etwas erlebst und durchlebst und auch jemanden in den Tod begleitest, dann wirklich, es wird alles relativ. Und ich muss schon sagen, das war Ende letzten Jahres, das war für mich eine Zäsur, absolut. Und da habe ich für mich mir selber versprochen, dass ich mehr Dinge tue, die mir, meinem Herzen einfach gut tun. Und das, meinetwegen kann das auch mal anderthalb Stunden, anderthalb Tage Joggen sein, ja. Aber diese Gehetztheit, und das musste ich lernen, eben in der Begleitung, auch in der Trauerphase, aber auch in der Begleitung von meinem Vater in den Tod, in dem Abschied, da steht die Zeit einfach still. Du kannst gar nichts tun. Du kannst noch so sehr gehetzt auf die Ärzte gehen und sagen, was machen wir denn jetzt und warum können sie nicht irgendein Gerät irgendwie schneller stellen, dass du weniger Schmerzen? Es funktioniert einfach nicht. Das hast du nicht in der Hand. Und das, muss ich sagen, war für mich, heute würde man neudeutsch sagen, ein Gamechanger. Das hat mich wirklich wahnsinnig beeinflusst.
Ja. Magst du das Wort Gamechanger?
Ja.
Ich schüttle immer so ein bisschen den Kopf, wenn ich das höre. Ich verstehe, dass das Wort wirklich die Sache genau trifft und dass wir vielleicht im Deutschen auch nicht so eine hundertprozentige Entsprechung haben. Aber immer wenn einer sagt Game Changer, ich hasse es ja auch, wenn Menschen sagen, der Diskurs, weißt du, oder das Narrativ. Und nee, aber der Diskurs ist ja zurzeit so, und denke ich irgendwie, ey Leute, sprecht bitte einfach wirklich normale Sprache.
Aber da sind wir schon wieder beim Thema der Kommunikation. Du hast natürlich in gewissen Bereichen hast du so entsprechende Begriffe, wenn du die formulierst, dann merkt dein Gegenüber, du bist aus der Branche. Das hat manchmal mehr mit diesem Eitelkeitsspiel zu tun. Als ich zum Beispiel das Investieren angefangen habe vor einigen Jahren, also in Startups investiert habe, hat eine meiner engsten Mentorinnen zu mir gesagt, als ich dann völlig verzweifelt von so einer hippen Startup-Veranstaltung kam, wo alle A gleich aussehen, aber auch gleich sprechen, meinte sie, Tijen, pass auf, wenn du mitspielen willst, und du willst es ja, weil du auch etwas verändern willst, du willst ja mehr Vielfalt auch in die Startup-Welt bringen, dann musst du diese Begriffe, egal ob du es willst oder nicht, einmal verstehen. Okay, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann sowas wie Game Changer und Startups und Skalieren und Track Record und so, wo ich gedacht habe, okay, ist das jetzt Musik? Nein, das zeigt, in wie viel Startups du schon investiert bist. Ja. Um eben, und das glaube ich generell im Leben, um etwas zu verändern, musst du einmal dich damit auseinandersetzen.
Ja, du musst quasi den Dialekt sprechen.
Genau, so ist es, gell?
Kannst du eigentlich Badisch? Also
Bissle.
Okay, du kannst
bissle, aber das ist so der Sing-Sang, der kommt da manchmal raus. Wenn ich mit meiner Mama telefoniere, dann sagt sie, ja, gell? Dann sage ich, ja, kann Schweisch und so. Aber es ist so schön, wenn man unterwegs ist, man erkennt sich dann. Ja, weißt du, wenn ich auf Veranstaltungen unterwegs bin, dann höre ich immer, ob es Schwäbisch ist, ob es Badisch ist und dann hast du gleich die Connection. Ja, das ist ganz schön.
Aller gut, aller hopp. Aller gut, ja. Also das mit diesem Ritual und dem Mantra, das verstehe ich schon, denn es ist ja einfach ein Mindset, was man da bildet. Denn man blickt einfach anders auf all die Dinge, die tagsüber passieren. Mhm. Und das funktioniert ja. Mhm. Es ist ja einfach die Wahrnehmung. Mhm. Das ist ja das Schöne, wir beide erleben die gleiche Sache und empfinden sie als etwas anderes. Mhm. Es gibt ja nicht diese eine Wahrheit, das entdecken wir ja immer mehr.
Immer mehr.
Und kapieren das mittlerweile auch, dass es einfach verschiedene Perspektiven gibt. Mhm. Und jeder glaubt aber, seines ist die Wahrheit.
Total.
Und das ist echt, und das verändert natürlich einfach dieses Mindset. Mhm. Und dann bist du auch als starker Mensch, gehst du in diesen Tag, also der starke Mensch, der du eigentlich sein kannst. Und siehst anders auf diese Dinge. Das ist so, ne?
Es ist so und viele Menschen sind viel stärker, als sie es von sich aus glauben. So banal es klingen mag, aber am Ende ist es doch wichtig zu verstehen, dass wie du mit dir selber sprichst und mit dir selbst umgehst, das hat einen Einfluss darauf, wie du mit anderen umgehst.
Ja.
Also ich beobachte zum Beispiel dass Menschen, die sehr perfektionistisch sind, ja, also einen sehr hohen Anspruch an sich selbst haben, natürlich meistens diesen Anspruch auch an ihr Gegenüber haben. Und dann meistens sehr schnell enttäuscht werden, weil niemand kann den Anspruch, den du an dich selber hast, erfüllen, ja, so. Und daher habe ich eben in dem ersten Bereich des Buches sehr viel mich damit auseinandergesetzt, mit dieser inneren Haltung, mit diesem, wie redest du mit dir selber? Sagst du jeden Tag, ist alles schlecht, ich bin doof, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht? Oder sagst du dir, hey, es gibt echt einige Dinge, wo ich noch dran arbeiten sollte und vielleicht sollte ich mich mit meiner Fahrradexpertise noch stärker auseinandersetzen, ja, oder lernen, gelassener zu werden. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich mich so, wie ich bin, erstmal gut. So, und das
sollte
ist
jeder
Basis.
Von sich sagen
ja,
können. Ne?
Ja, das ist die
das
Basis.
Ist die Basis.
Und dann kannst du anfangen mit, wie in schlagfertigen Situationen, wie kannst du besser auftreten, wie kannst du am Familientisch besser diskutieren, den Diskurs weitertragen. Ja?
Den Familiendiskurs.
Ja. Oh Gott. Na, wie kannst du auch in unangenehmen Situationen eben bei dir bleiben, ja, und eine Sprache finden, die auch zu dir passt.
Wie haben deine Eltern eigentlich deinen Weg verfolgt? Wie viele Sorgen haben die sich gemacht, als du bei den großen Playern mitgespielt hast und sie natürlich auch mitbekommen haben, dass dein Tag 27 Stunden hat? Da machen sich Eltern eigentlich Sorgen. Wie war das bei deinen?
Ja, die machen sich sehr große oder die haben sich sehr große Sorgen gemacht. Ich meine, meine Mama bis heute. Und mein Vater ist halt immer jemand gewesen, der gesagt hat, sei unabhängig und verdiene dein eigenes Geld und mach dich nicht abhängig von einem Mann, aber auch generell nicht abhängig von der Meinung von anderen. Das hat er mir immer mitgegeben.
Das war schon sehr feministisch auch, ne?
Der ist ja also ein absoluter Feminist gewesen. Ja. Also ist
was
lustig.
War der Architekt, oder?
Mhm,
Architekt
genau.
War der.
Das ist immer lustig, weil wenn ich mit Menschen über meine Familiengeschichte spreche, dann merke ich schon, dass viele das so toll finden und ich ja auch, dass ausgerechnet mein Vater derjenige war, der mir als Tochter mitgegeben hat, eben verdiene dein eigenes Geld, lass dich nie unterkriegen, lass dir nie sagen, dass du irgendwie, dass du dich unterschätzen solltest, unterschätz dich selber nicht und hab ein gesundes Selbstbewusstsein, geh da raus, du bist stark, du kannst alles schaffen, was du dir in den Kopf setzt. Und der war da schon sehr, sehr selbstbewusst unterwegs, ja.
Und er hat dir Sätze mitgegeben, die dich ein Leben lang begleiten.
Mhm.
Und du schreibst auch gleich am Anfang von diesem einen Satz, nicht meckern, machen.
Ja.
Den hast du von deinem Vater gehört. Und der ist aber auch hängen geblieben. Und das finde ich das Erstaunliche.
Ja.
Was war die Situation genau damals?
Damals war es so, dass wir haben sehr viel miteinander immer diskutiert, mitunter auch gut gestritten, weil ich natürlich meinen eigenen Sturkopf hatte und in der Pubertät auch so das mit der Schule irgendwie nicht so toll fand und es ihm immer wieder gesagt habe, dass es doch dann auch anders geht. Und er fand halt immer, Schulabschluss ist wichtig, weil er sagt, in Deutschland ein Dokument in der Hand zu haben, ist sehr wichtig. Ja?
Er kommt ja auch aus der Generation.
Genau, ja, ich weiß.
Nein, alles, was Sie nicht gehabt haben,
ich weiß,
das
genau.
Wollen Sie für Ihre
genau.
Kinder.
Genau, und dann haben wir halt diskutiert und dann habe ich irgendwie, kam ich mal von der Schule und habe dann erzählt, dass da fleißig diskutiert wird und dass mich alles nervt und habe mich damals schon so ein bisschen mit Politik auseinandergesetzt und dann hat er irgendwann so zu mir eben diesen berühmten Satz im Wohnzimmer gesagt, er schaute dann nur auf den Fernseher und brabbelte so vor sich hin, nicht meckern, sondern machen. Also und ich so, das war so ein Satz, wo ich so dachte, eigentlich hat er recht, weil ich habe mich auf einmal voll schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, ja, ich meine, ich habe offensichtlich fast eine Stunde lang nur gemeckert. Ich habe mich über alles beschwert, in der Schule, über die Klasse, über das Klassenzimmer, über meine Mitschülerinnen, dann, keine Ahnung, über einen Baum, der vor der Schule steht, über meinen Schulweg. Und er so, ja, nicht meckern, sondern machen. Dann überleg dir halt, wie du es besser machen kannst. So.
Ja, Baumfällen.
Genau. Und ich am nächsten Tag mit so einer Säge. Wo ist Tijen? Vor der Schule.
Mit einer Motorsäge.
Würde passen. Und dann, das war ja der Grund, warum ich dann auch politisch aktiv geworden bin, ja.
Wie schnell danach hast du es denn umgesetzt?
Relativ schnell, weil ich war schon auch jemand, also ich meine, ich hatte schon auch meinem Vater gegenüber schon eine Form der Gefallsucht auch. Also ich fand das irgendwie schon ganz gut, dass er das gut findet.
Wann kommt sowas?
Ja.
Wann hat man diese Gefallsucht? Ich frage das bei mir, ob ich das jemals hatte.
Ja.
Also ich bin jemand, der, wie aber auch, glaube ich, du bei deinen Eltern von Anfang an, egal was ich machen wollte, immer unterstützt wurde.
Ja,
ich musste nie gegen Windmühlen angehen. Aber jemandem gefallen wollen, Ich glaube, bei Menschen, die so ganz gesund sind, die wirklich eine ganz tolle Familie hatten, gibt es dieses Gefühl gar nicht, weil es wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit hat und man ist immer richtig, wie man ist. Aber bei dir hast du es ja eigentlich auch so gehabt und dennoch wolltest du gefallen.
Total.
Weil du ein Mädchen warst oder?
Ja, vielleicht ist das ist das eine und das andere ist, aber ich war ja dann immer irgendwie, weißt du, in Bereichen unterwegs, wo ich gemerkt habe, wo sind denn andere von mir? Also die eben auch einen anderen Background, einen anderen Hintergrund mitbringen, deren Eltern auch eingewandert sind und so. Und dann war ich immer gefühlt der Alien im Raum. Und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, unabhängig davon, dass meine Eltern mir ein gesundes Selbstbewusstsein mitgegeben haben, wollte ich dennoch immer so in so Gruppen dazugehören. Ich hatte zum Beispiel nie so eine Mädchengruppe oder nie einen riesen Freundeskreis. Und ich habe immer gedacht, boah, ist das geil. Ich finde das bis heute toll, wenn Leute sagen, du, wir fahren seit 25 Jahren immer in dieses Hotel in XY. Wir sind so eine Gruppe von, und die Gruppe ist riesig, weil wir haben jetzt alle Familien. Und ich denke immer so, ich hatte das nie, ja. Deswegen habe ich vielleicht später irgendwann angefangen, Menschen zusammenzubringen aus meinem Umfeld, dieses Netzwerkthema, was mich ja auch sehr stark begleitet. Ich glaube, du hast gefragt, wann ging es los? In der Schule schon. Und ihm gegenüber gefallen, das war eher so eine Mischung aus, ich habe ja gesehen, wie hart er gearbeitet hat und meine Mama auch und dass die sich eben hier was aufgebaut haben in Deutschland. Und ich habe dann gedacht, der ist ja schon auch stolz auf mich, aber dann ist er noch stolzer. Also dann denkt er sich so, oh Mann, das ist echt toll, was meine Tochter hier erreicht. Und deswegen ging die von der Erkenntnis, nicht meckern, sondern machen, hin zur Umsetzung ging relativ schnell. Also ich weiß, dass wir im Wohnzimmer saßen, das war so irgendwann eher im Frühjahr und dann bin ich so Mitte des Jahres, also relativ schnell dann bei den jungen Liberalen, der Jugendorganisation der FDP gelandet und bin dann da ja auch eine Weile nicht weg. Ja,
aber das ist interessant, dann hast du eigentlich als junges Mädchen schon verstanden, ich selber kann hier einen Beitrag leisten, um unsere Familie noch weiter komplett zu integrieren in diese Gesellschaft. Das hast du einfach verstanden.
Das habe ich verstanden und ich wollte es auch. Es war eine aktive Entscheidung. Also bis zuletzt jetzt auch und bis heute ist es eine aktive Entscheidung, dass ich immer wieder sage, ich kann hier wirklich einen Beitrag leisten und auch habe ich jetzt natürlich einen größeren Hebel, als es meine Eltern je hatten. Und diesen Einfluss, den ich heute habe, die Netzwerke, die Zugänge, das ist großartig. Also da Dinge auf die Beine zu stellen und mit spannenden Wirtschaftsgrößen mich zu umgeben, aber auch eben Frauen beispielsweise eben zu inspirieren, ihren Weg zu gehen, das finde ich einfach ganz toll.
Und wann hast du das letzte Mal gemeckert? Weißt du es noch?
Mit dir gerade vorhin über.
Ach, worüber haben wir gemeckert?
über die Bahn. Reisen, über das mit Fahrrad, ich muss mich auskennen, keine Ahnung. Aber vielleicht war es eher so ein Status Quo.
Ja, das war auch kein richtiges Meckern. Ja.
Nee, das letzte Mal gemeckert habe ich tatsächlich, weil ich war jetzt in den letzten Wochen sehr viel unterwegs, wirklich jeden Tag in einer anderen Stadt. Ich mache ja viele auch Vorträge bei Unternehmen und dadurch muss ich meistens vor Ort sein und dann habe ich jetzt wirklich zuletzt einfach nur so rumgemeckert und gesagt, es ist alles gerade irgendwie zu viel, es nervt mich und bla bla bla. Aber das Schöne ist, meine beste Freundin Inga, liebe Grüße an der Stelle, wir haben so eine Sprachnachrichtenbeziehung und ich bin so dankbar über dieses Format. Ich weiß, viele Leute hassen es auch.
Wo wohnt Inga?
In Berlin.
In Berlin, okay.
Und das heißt, wir haben viel Austausch über unser Handy und ich schicke ihr Sprachnachrichten und sie mir auch. Und es ist dann manchmal so lang, dass ich neben der Sprachnachricht ganz viel machen kann. Abwaschen, saugen, joggen gehen, das ist wie ein Podcast.
Ja.
Und wenn ich dann merke, ich merke wieder, sie sagt auch immer, lad bei mir ab. Das ist so unser Begriff, ja. Lad bei mir ab und das ist total geil, weil wenn du ablädst, dann ist es eben weg. Ja.
Ich kenne jetzt eine Inga, nämlich aus Karlsruhe, deswegen frag dich.
Ach, lustig.
Ich kenne eine Inga aus Karlsruhe, die irgendwie jeder in Karlsruhe kennt.
Ich noch nicht, ich muss sie kennenlernen.
Nein, und deswegen habe ich gedacht, als du jetzt von Inga sprachst, habe ich gedacht, ist das etwa Inga aus Karlsruhe? Aber offensichtlich ist es nicht. Denn die Inga, die ich kenne, die ist so unglaublich gut vernetzt und kennt wirklich Gott und die
Meine
Welt.
Inga ist auch also, sehr gut vernetzt, vielleicht sind sie Schwestern, ja.
Vielleicht so. Also. Allen denjenigen, die dich auch ganz gut kennen und auch oft schon gesehen haben, kann ich nur sagen, du hast heute keinen roten Lippenstift.
Nein.
Heute brauchst du ihn nicht.
Heute brauche ich ihn nicht. Wobei ich auch sagen muss, dass der mich natürlich sehr lange schon begleitet hat und auch begleitet. Ich mag ihn auch, aber momentan mag ich das eben auch, keine roten Lippen zu tragen. Das verändert sich auch immer mit der Zeit. Genauso wie meine Ära der bunten Klamotten. Ja, also
und es war schon manchmal schrill, ne?
Es war, ich würde sagen, heute aus der Perspektive, es war mutig, ja. Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil irgendwie diese Woche ist so ein Foto irgendwo aufgeploppt. Weißt du, manchmal, du kennst ja auch, die Medien nehmen dann so Bilder von, keine Ahnung, an und dazu mal, ja, so. Und dann haben die so ein Bild von mir genommen, wo ich, glaube ich, morgens so dachte, je oller, desto doller. Also da hatte ich irgendwie so eine orangefarbene Hose an, pinke Schuhe, ein blaues Oberteil, türkisfarbene Ohrringe und habe damals noch zu der Visagistin gesagt, weil es war so eine öffentliche Veranstaltung, da hatte ich das große Privileg, zurechtgemacht zu werden, habe ich noch gesagt, du, so lilaner Eyeliner wäre schon schön, ja.
Oh.
Und ich weiß noch, dass ich, als ich in den Raum reinkam, die Leute so, guck mal, kaum zu übersehen, da ist Tijen. Und ich war noch so, was haben die denn? So schlimm ist das doch gar nicht. Jetzt habe ich das Bild gesehen und habe gedacht, ja. Aber es war eben meine Phase, wo ich so das ganz toll fand. Ich finde es bis heute noch toll, wenn ich Bilder sehe von mächtigen Vorstandsmenschen und in der Mitte ist die Frau oder jemand, der oder die Mut zur Farbe zeigt.
Denn Kleidung ist Kommunikation und Kommunikation ist dein Handwerk.
Mhm.
Und du hast es ja auch ganz bewusst so eingesetzt, diese Kleidung. Was hat es bewirkt? Also was hat es für dich bewirkt und was hat es für andere bewirkt, wenn du eben so schrill rausgegangen bist?
Also für mich war es eine Zeit lang einfach...
Und ich finde den Satz übrigens mega und du hast ihn auch zitiert in diesem Buch. Man kann nicht kommunizieren.
Ja.
Alles ist Kommunikation.
Ja, alles ist Kommunikation.
Und die Kleidung sowieso.
Sowieso.
Die ist sowieso sichtbar. Hm?
Total. Auch wenn du irgendwo stehst und einfach nur Leute beobachtest.
Ja.
Also was hat es bewirkt? Es hat bewirkt, dass natürlich die Aufmerksamkeit noch stärker da war, als sie vorher da war.
Ja.
Es hat mir aber auch in manchen Momenten durchaus so eine Energie gegeben, die ich vielleicht in dem Moment dann nicht hatte. Also stellen wir uns vor, es ist eine Wirtschaftsveranstaltung, auf die ich gehe, wo ich sowieso dann vielleicht eine von denen bin, die jetzt nicht in einem Konzern arbeitet und die mächtigste CEO-Position hat, sondern eben selber selbstständig ist. Das ist ja dann schon mal ein Unterschied. Dann komme ich da als Frau hin. Meistens ist es ein Raum, der eben von vielen Männern, sage ich mal, aus vielen Männern besteht, die auch aus einer Generation kommen, die dann auch alle gleich aussehen, alle dieselben Anzüge anhaben. So, und mir hat es dann in dem Moment die Möglichkeit gegeben, nicht nur zu sagen, hey, ich bin anders, sondern diese Andersartigkeit ist ja vielleicht auch etwas, was dieser Masse gerade ganz gut tut. Weil wenn ich jetzt auch noch so aussehen würde wie ihr, dann würde ja hier ganz viel an Innovation und Kreativität verloren gehen, weil es ist ja durchaus so, je mehr Vielfalt es gibt, desto mehr Ideen entstehen und ob das jetzt durch einen bunten Hosenanzug kommt, sei mal dahingestellt, aber die Kleidung ist ja auch eine Form des Ausdrucks, ja, so, und ob du dir jetzt irgendwie einen Pulli anziehst oder dieses berühmte, ich mach mich mal schick für etwas, das hat ja irgendwo schon eine Geschichte. Und für mich war es eben so, ich kam damals aus den USA, war Teil von so einer Delegationsreise. Wir waren 47 Frauen aus 47 Ländern und ich war the German Girl. Und alle Frauen waren da sehr, ich sag mal, bunt oder anders. Alle Frauen haben sich so angezogen, wie sie sich wohlgefühlt haben. Und du hast gesehen von Frauen, die in Turnschuhen in dieser Delegationsreise waren, von über High Heels. Und ich hatte bis dato immer das Gefühl, um mitspielen zu können in der Wirtschaft, muss ich so aussehen wie ein alter weißer Mann.
Ja.
Und das hat es bewirkt, dass dieses ins andere Gegenteil zu kippen, fast schon ins Extreme, ja, also dieses bunte, laute, schrille, wie du es bezeichnet hast, dass das mir die Möglichkeit gegeben hat, mich erstmal, sage ich mal, auszuleben. Und ich würde sagen, jetzt bin ich wieder so in dieser moderaten Mitte angekommen. Ich liebe es immer noch, Farbe zu tragen, kein Ding. Aber was ich auch besonders toll finde, ist, ich treffe ja viele Frauen auf Veranstaltungen, die dann sagen, ah, Mensch, Tijen, ich wusste, dass du kommst, deswegen habe ich mir extra noch einen orangenen Rock gekauft. Also es hat schon was bewirkt, ja, das muss man schon sagen.
Aber du siehst, am Anfang wolltest du, wie auch in der Jugend, zu einer Gruppe dazugehören.
Eben.
Auch wenn ihr nicht alle zusammen in den Urlaub fahrt, aber du wolltest auch dazugehören. Also kleide ich mich konform.
Ja, genau.
Und dann aber kam dieser Punkt, verdankst du Amerikanerin.
Ja, und vor allem, also in dieser Gruppe waren es Frauen auch aus Ägypten, aus Afrika. Und es gab eben diesen einen Abend, der total mich beeinflusst hat, wo es hieß, jetzt treffen wir uns alle und jeder soll mal seinen Traditional Dress anziehen. Was ist denn eine Traditionskleidung in Deutschland? Dirndl?
Aber aufs Land bezogen.
Aufs Land. Was ist ein German Traditional Dress?
Ja, eigentlich gibt es nur folkloristisches.
Ja, oder? Es gibt nur
aber
folkloristisches.
Aber nichts Alltägliches. Nee. Ne?
Und die Frauen dort, die dann aus Ägypten, aus Afrika kamen, die kamen natürlich in den bunten Gewändern. Und ja. Ich dachte mir, okay, ich hau mal richtig rein, ziehe ich irgendwie so ein schwarzes Cocktailkleid an. Und dann sagte eben meine Kollegin da in der Runde, sagte, ah, das ist German Traditional Dress, it's a Cocktail Dress. Und ich so, ja, vielleicht ist das meine Interpretation. Aber da ist mir einfach bewusst geworden, wie viel du mit auch Kleidung, aber auch nochmal Lust auf Kleidung, aber vor allem Lust auf Kleidung, die zu dir passt, ja, ausdrücken kannst. Und ich sage ja nicht, jeder soll jetzt in einem roten Hosenanzug rumlaufen. Ich sage nur, wenn du es möchtest, dann mach es und zieh einfach das an, worin du dich wohlfühlst, ja.
Aber du hast diese Blicke dann auch irgendwann ja wirklich genossen.
Mhm.
Ja. Ich habe das nie so ganz verstanden, was das für ein Gefühl ist, sich zu kleiden, dass man auffällt, dass man ja irgendwo so eine kleine Rebellion auch nach außen trägt. Ich habe das nie verstanden, auch wenn es nun 10 Ringe sind, aber guckt ja auch mittlerweile keiner mehr hin, ob in Nase oder Ohren, weil sie mittlerweile
ja Berlin,
durch die Stirn.
Ich wollte gerade sagen, da fällst also, du eher auf, wenn du keine Piercings
ja,
hast.
Ja, also vielleicht nur mit so ganz krassen Frisuren möglicherweise oder halt wirklich so richtig schrillen Outfits. Mhm. Ich konnte es nie so richtig nachvollziehen, was da der Kick daran ist, anders zu sein als andere. Mhm. Mittlerweile habe ich ein bisschen ein Gespür dafür. Aber dazu braucht man ein richtig gutes Selbstbewusstsein oder das Gegenteil.
Ja.
Ganz wenig Selbstbewusstsein.
Ganz wenig, das stimmt.
Ich bin nicht sicher. Also
ja, aber ich glaube, es gibt nochmal Unterschiede. Also das eine ist ja, das ist ja das, was mich begleitet hat, als Frau in der Wirtschaft unterwegs zu sein. Und da siehst du eben eine Nuance von einer Farbpalette wie Grau, Dunkelblau und Schwarz in den Anzügen und es ist ja auch.
Aber
ja
ab und zu noch gestreift.
Ab und zu noch gestreift.
Also wir wollen jetzt wirklich nicht allzu.
Vor allem in Deutschland,
sein.
Muss man sagen.
Also jetzt wollen wir nicht so Schwarz-Weiß-Malerei betreiben. Weißt du, so ab und zu sind ein paar Streifen dabei.
Oder weiße Turnschuhe jetzt seit neuestem. Ist ganz hot, ja.
Oh.
Aber so, und ich habe mich immer gewundert, weil ich immer gedacht habe, gibt es hier irgendwo Kleidungsvorschriften, dass wenn man in der Wirtschaft unterwegs ist, dass man so aussehen muss, ja? So. Das ist ja so das, also selbst du jetzt, ich meine, ich gucke jetzt, diejenigen, die zuhören, können das nicht sehen, aber du hast heute ein graues Shirt an, eine dunkelblaue Hose, graue Turnschuhe, also relativ lässig. Selbst du würdest da jetzt auffallen.
Die sind sogar beige. Ich finde, beige klingt besser als grau.
Ja,
also
stimmt.
Bei einem anderen Licht würdest du sehen, dass sie beige sind, denn das ist eine ganz andere Farbe als grau.
Sie
grau
sind
klingt
beige.
Nicht so, die sind wirklich beige.
Du würdest da auch auffallen, ne? In der Runde der Wirtschaftsbusse.
Ja gut, in der Runde schon.
Siehst du? So, und dann habe ich eben gedacht, wenn ich mir dann die Frauen angeguckt habe, dann habe ich gedacht, die sehen ja auch so aus. Und wenn ich dann aber nach Frankreich, nach Italien geschaut habe, nach Belgien, Christine Lagarde, ja, als Koryphäe in der Finanzwelt, die immer sehr auch edel angezogen, das hat ja weniger was mit schrill als mit, das ist ihr Stil zu tun. Und das ist das, was ich den Menschen mitgeben will. Vielfalt sollte sich ja auch in Kleidungsvielfalt zeigen. Und warum muss ich jetzt einen grauen Anzug anziehen, um vermeintlich dazuzugehören? Nee, wenn ich das fühle, gerne. Aber wenn ich Lust habe, als Frau ein Kleid anzuziehen oder eben einen roten Hosenanzug oder meinetwegen eine pinkfarbene Bluse, warum nicht? Ja, also, und das ist das, was mich dazu geführt hat, dass ich immer gesagt habe, wenn alle dunkel angezogen sind, dann ziehe ich einen roten Hosenanzug an.
Das sagt die CEO. Diversity-Flüsterin, über das wir gleich sprechen. Aber für alle, die noch nicht so ganz vertraut sind mit dir, du bist ja eine, die auch wirklich fleißig investiert hat in all den letzten Jahren und hast viele Beteiligungen an diversen Startups, ich weiß nicht, 10, 11, 12. Was ist als letztes dazu gekommen?
Als letztes dazu gekommen ist ein Startup, das tatsächlich im sogenannten Female Health Bereich ist, also weibliche Gesundheit, und setzt sich eben sehr damit auseinander, was es braucht, damit Frauen eben gesund sind, also sogenannte Nahrungsergänzungsmittel, aber eben jetzt nicht mit vielen Hormonen, sondern wirklich auf natürlicher Basis das. Aber ich bin ja auch, du hast gesagt, ich bin in viele Startups investiert. Mein sogenanntes, Achtung, auch ein Fachbegriff, Portfolio. Ja, das musste ich auch lernen.
Oh, das ist aber ein Portfolio. Das klingt, aber auch sehr elegant.
Das klingt ja super elegant, oder? Wenn du irgendwo sitzt und sagst, und wie ist dein Portfolio? So?
Ja, was ist dein Portfolio? Genau. Und dann ja, also ich habe ein Unternehmen, das macht Babynahrung. Genau. Ich hab ein Unternehmen, die machen erotische Geschichten, so eine Porno-Plattform. Das ist das eine, was ich habe. Dann, was auch war doch.
KI. Ja, also wichtig, und so. Genau.
Manchmal ist es Software, manchmal sind es Produkte.
Ja. Ne? Also manchmal braucht man einfach nur so einzelne Begriffe und dann kannst du irgendwie da schon zeigen. Nein.
Ein sehr buntes Portfolio.
Ja, sehr bunt.
Dein Leben ist eigentlich ein bisschen wie Monopoly spielen,
ja,
oder?
Ist schön.
Ich sammle ein bisschen von den schönen Straßen, von den ganz edlen
dann
und dann noch ein bisschen Hafenviertel oder sowas, weißt du, Hafenstraße, die hellblau, die nicht ganz so wertvoll sind. Davon braucht man auch ein bisschen was, um so ein bisschen Bodenständigkeit
dann
einfach auch zu
dann muss ich auf einmal alles verkaufen, weil sonst geht gar nichts mehr. Ja? So, Risikospiel. Nein, aber zu meinen Investments, also was mir da wirklich Spaß, ich sage immer, es ist die teuerste Weiterbildung der Welt. Weil ich natürlich einerseits Kapital gebe, aber auf der anderen Seite auch in Anführungszeichen menschliches Kapital, das heißt meine Energie, meine Zugänge, meine Fähigkeiten, die ich mitbringe, auch zum Beispiel in puncto Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, da haben die Startups ja immer ganz viel Bedarf. Und diese Mischung bringt mich dazu, dass ich mich ja selber weiterbilde. Und wenn ich in Startups investiere von Menschen, die jetzt auch wesentlich jünger sind als ich, dann lerne ich ja auch so wahnsinnig viel, ob es Begriffe sind, ob es Einblicke sind in Prozesse, wie sie eben das Business denken. Dann denke ich oft so, boah, ich komme aus einer ganz anderen Welt, aber so bleibe ich eben am Zahn der Zeit und das ist halt wahnsinnig spannend, ja.
Ja. Ansonsten versuchst du, Firmen zu beraten, große Unternehmen, CEOs zu beraten, wie sie ihre Firmen, Unternehmen diverser gestalten können. Hier reden wir aber auch wirklich von Funktionen, Jobs, Positionen von Frauen. Sie sollen ja profitieren auch eben davon. Wie definierst du denn diesen Begriff Diversity, divers? Was gehört für dich alles dazu?
Also Diversität übersetzt Vielfalt, bedeutet für mich, dass du unterschiedlichste Perspektiven am Tisch sitzen hast. Und die Perspektiven resultieren mal daraus, dass du verschiedene Geschlechter da sitzen hast, mal aus unterschiedlichsten Generationen, aber auch beispielsweise das Thema soziale Herkunft finde ich total spannend. Also in welchem Setting ist jemand groß geworden? Bist du die Erste in der Familie, die studiert oder eben eine Ausbildung macht?
Kommt jemand aus einer Arbeiterfamilie?
Genau, all das ist total entscheidend und auch wichtig, weil das hat natürlich Einfluss darauf, welchen Weg du am Ende des Tages gehst. Und das alles ist Vielfalt. Aber eine Sache ist vor allem Vielfalt und ich finde, das haben wir so ein bisschen verlernt in den letzten Jahren, nämlich die berühmte Meinungsvielfalt. Und weißt du, der Korridor ist so eng geworden und zwar in jeder Filterblase, in der man unterwegs ist. Also okay, egal, ob du in die eine Richtung oder in die andere Richtung schaust, ich habe häufig das Gefühl, dass viele, die unterwegs sind, auch in den sozialen Medien so ein einziges großes Selbstgespräch führen. Weißt du, dann gibt es irgendwie die Frauenbubble, die dann irgendwie vorne steht und sagt, mehr Frauen in der Wirtschaft, in den Medien, in Film, Funk und Fernsehen. Die reden dann aber so unter sich. Ja. Die machen Veranstaltungen und dann sind Frauenpanels und dann wird genickt und jeder sagt, ja, du hast auch recht, ja, ich habe auch recht. Und
wenn wir uns nicht freistrampeln, leben wir alle nur in Bubble.
Genau,
also
so.
Auch durch Social Media natürlich
total.
Einfach gefördert. Wir
total.
Sind alle in einer
total.
Bubble. Du bist auf einer Party,
total.
Zu wem gesellst du dich?
Ja.
Zu den Kollegen, mit denen du die ganze Woche natürlich. Zusammen bist. Aber bloß nicht mal offen zeigen für andere Leute kennen. Ist das nicht krass?
Das
wir sind
total.
Sofort, sind die
total.
Bubbles wieder bei sich. Kennt jeder.
Weil es ja auch viel mit Identität zu tun hat. Ja. Und ich habe halt, als ich mir Gedanken
darüber... Aber wo ist die Neugierde bei Menschen?
Total. Und wo ich mir Gedanken gemacht habe, als ich dann über Kommunikation mich auch oder damit auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, gut, was macht denn gute Kommunikation am Ende auch aus? Die Bereitschaft auch zu lernen und deine Perspektive auch mal zu wechseln. Weil wenn du immer nur so redest, wie du bisher geredet hast oder das aufnimmst, was du bisher aufgenommen hast, dann siehst du ja nie was anderes. Und ich finde es übrigens gerade spannend, du hast vorhin gesagt, dass ich eben auch viel in Unternehmen unterwegs bin. Ja, das stimmt. Ich rede viel mit, einerseits ja, berate ich die Vorstände, aber ich berate eben auch in den Unternehmen alle. Also ich habe ja auch viel dann mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun, weil ich viel so Kommunikationsworkshops gebe. Und ich finde das gerade spannend, mit Menschen zu sprechen, die außerhalb meiner Filterblase sind. Ja. Die sagen, Mensch, ich stehe am Band in der Produktion ob es da jetzt mehr Frauen in Führungspositionen gibt, hat erstmal nichts mit meinem Job zu tun. Mhm. Dann aber aufzuzeigen, zu sagen, naja, wenn eine Frau jetzt hier arbeiten würde in der Produktion und es gibt keine Frauentoilette, das hat schon was mit Vielfalt dann wiederum zu tun. Ja? Also das so runterzubrechen, dass die Person es versteht, und das muss ich sagen, liebe ich. Ich liebe es zu diskutieren, und auch wenn es wirklich wehtut und nervt, ich finde, das ist doch der Kern auch von einer gesunden Demokratie.
Versuch mal ein konkretes Beispiel zu geben, also aus der Vergangenheit, inwiefern du wirklich einem CEO helfen konntest, etwas in seinem Unternehmen auch zu verändern, mhm, in Hinblick auf Diversität. Mhm. Dass man redet und sagt, ja, du brauchst irgendwie verschiedene Schichten, verschiedene Sichten. Das führt ja noch nicht zu einem anderen Produkt. Oder, weißt du, und das interessiert den Unternehmer ja am Ende wirklich nur, wo wird's bei mir produktiver? Ja. Wo gewinne ich etwas? Mhm. Was wäre so ein Beispiel, wo man ganz deutlich sieht, weil ihr divers wart, euch aufgestellt habt, so, habt ihr das und das auch nur wirklich geschafft oder besser gemacht?
Es gibt ein Beispiel, und zwar war ich in einem Unternehmen unterwegs, das hat ein Produkt auf den Markt gebracht, das hatte viel mit so Hauterkennung zu tun. Das bedeutet, du hast eben dich da vorgestellt und es hat deine Hautfarbe oder deine Hautbeschaffenheit, andersrum, deine Hautbeschaffenheit erkannt. Okay. Dieses Produkt wurde entwickelt von einem Team aus Menschen, die eben aus unterschiedlichen Bereichen kommen und viel im Bereich künstlicher Intelligenz unterwegs sind. Und diese Technik sollte dann eben deine Hautbeschaffenheit erkennen, damit es die bestmögliche Hautpflege sozusagen für dich herstellt. Was vergessen worden ist, ist, dass es ja Menschen gibt, die nicht nur eine weiße Hautfarbe haben, sondern auch eine andere Hautfarbe. Und damit meine ich jetzt nicht nur schwarz, sondern Nuancen in der Hautfarbe, also ein bisschen dunkelbraun, wie auch immer. Und dann hat diese Technik, dieses Produkt, alle anderen Hautfarben, auch die Nuancen nicht erkannt. Und das lag daran, dass in diesem Team Menschen waren, die sich einfach keine Gedanken darüber gemacht haben, dass es ja auch unterschiedlichste Hautfarben gibt.
Ja, wirklich komisch, aber eigentlich.
Ist total komisch. Also dazu musst du ja mal nicht mal selber eine andere Hautfarbe haben. Ja. Aber es war nicht in dieser Welt. Und ich weiß noch, ich bin dann in dieses Team rein und das waren 10 Leute, die da saßen. Unterschiedlich. Frauen, Männer, generationsübergreifend.
Also die waren schon fast divers.
Ja, die waren schon divers und die waren untereinander auch schon divers. Der eine war sehr, sehr weiß, vornehme Blässe, ja. Der andere hatte so Schattierungen gefühlt, ja. Und keiner aus der Runde hat daran gedacht. Und dann habe ich so gesagt, Mensch, wie kommt das zustande? Ja, wir haben gar nicht drüber nachgedacht. Und da habe ich dann gedacht, okay, wenn jetzt jemand in der Runde wäre, jetzt mal unabhängig, ob es wirklich eine schwarze Person ist oder nicht, aber jemand, der oder die sich schon mal so eine Affinität zu den Themen hat oder wo das Thema Hautfarben schon mal eine Rolle gespielt hat, ich glaube, die Person hätte dann interveniert. Mhm. Fakt war, weil du gesagt hast, welche Konsequenzen hat es, Fakt war, dass dieses Produkt für den Markt nicht sogenannt marktfähig war. Da gibt es ja Prototypen, die erstellt werden, das hat dann nicht funktioniert. Also es hat dann schon eine Konsequenz auf Produkte, die da entwickelt werden. Und das finde ich halt ein ganz schönes Beispiel, ja, weil es irgendwie so greifbar macht, dass du eben diese Sensibilität am Ende des Tages brauchst und das natürlich eine ökonomische Folge hat auch am Ende, ja.
Also es geht zum einen natürlich um die Zielgruppe, für die man ein Produkt macht, genauso wie um die Kollegen. Die
Klar.
KollegInnen, die dann in einer Firma sozusagen sich mehr oder weniger gut gesehen fühlen. Ja. Also das sind wahrscheinlich die beiden wichtigen Aspekte. Ja. Und Diversität ist jetzt kein Trend, sondern es ist tatsächlich ein Grundstein, um letztendlich ein erfolgreiches Produkt auf den Markt zu bringen oder für die Zielgruppe dann gerecht zu arbeiten.
Total. Es ist kein Trend, aber es macht ja auch in Deutschland unsere Gesellschaft aus. Das haben wir nur so ein bisschen aus den Augen verloren, weil da sind wir wieder bei den Diskussionen, die wir führen, weil die Diskussionen zum Teil so in sich verworren waren, dass wir es nicht geschafft haben, und mit wir meine ich diejenigen, die eben diese Debatten auch mitbestimmt haben, die sich sehr für die Themen rund um Vielfalt, aber übrigens auch Nachhaltigkeit, das ist ganz eng miteinander verknüpft in der Art und Weise, wie wir mit den Themen umgehen, dass wir es nicht geschafft haben, auch wieder einen Großteil der Gesellschaft irgendwie dafür zu begeistern oder vergessen haben, dass wir zum Teil auch, und hier sind wir wieder bei der Kommunikation, die Übersetzung brauchen. Weil du hast vorhin gefragt, wie würdest du Diversität definieren? damit fängt es doch schon mal an. Ich kann doch nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass wenn ich in einem Unternehmen spreche, nehmen wir ein Versicherungsunternehmen, wo du wirklich die ganze Palette an Persönlichkeiten hast, Menschen, die seit Jahrzehnten in dem Unternehmen arbeiten, junge Talente, die neu dazukommen. Kannst du doch davon nicht ausgehen, dass wenn ich selber im Bereich Vielfalt unterwegs bin und jede Begrifflichkeit da kenne, dass jeder Mensch, der mir da gerade zuhört, sich damit auch auskennt. Das heißt, du musst es so runterbrechen, dass es den Menschen klar wird, was für einen Mehrwert sie haben, wenn unterschiedlichste Perspektiven an einem Tisch sitzen. Und ich glaube, das hätten wir in den letzten Jahren viel, viel stärker noch forcieren können, beziehungsweise das ist so mein Anliegen, auch wenn ich in den Unternehmen unterwegs bin, dass ich eben dieses Thema nicht nur aus einer intellektuellen, philosophisch geprägten Meta-Ebene diskutiere, sondern wirklich für jeden greifbar.
Wenn du Firmen unterstützt, dich einkaufst, Firmen aber auch wieder verkaufst oder deine Anteile, was auch immer, wie viel Zockerin ist da in dir?
Ich bin schon eine gute Zockerin, muss ich schon sagen. Also,
warst du das immer oder kam die Lust dann erst später?
Also ich würde schon sagen, ich war schon immer mutig im Sinne von, dass ich gedacht habe, wenn ich irgendwo einen Job haben wollte, habe ich einfach gefragt und jetzt nicht gewartet, dass irgendjemand kommt und mir es anbietet. Das war schon immer so das Fundament. Im Bereich Investments war es schon so, dass wenn ich eine Option gesehen habe und eine Möglichkeit, dass ich immer ganz vorne mit dabei war, zu sagen, okay, dann probieren wir es aus. Und ich habe auch schon mich verzockt, ne? Also ich habe zum Beispiel schon auch in ein Startup investiert, das es dann nicht geschafft hat. Und das war dann ausgerechnet auch noch die Summe, die sehr, sehr hoch war. Ja, also das tut dann schon weh. Auf der anderen Seite denke ich mir, teuerste Weiterbildung der Welt. Ich habe einfach viel gelernt und ich wäre auch nicht da, wo ich heute bin, wenn ich bei allem Nein gesagt hätte. Du lernst auch mit der Zeit, wie du zockst, ob du wirklich 150% reingehst, manchmal reichen eben auch 60. Ja. Und da wirst du wahrscheinlich auch, und da sind wir wieder bei dem, was wir zu Beginn besprochen hatten, geduldiger, genügsamer und auch ein bisschen vielleicht hier und da auch rationaler in der Art und Weise, wie du da vorangehst.
Ja, du hast auf jeden Fall gelernt, dich zu verkaufen. Und du schreibst ja auch darüber, wie man Räume betritt, wie man Eindruck hinterlässt. Das hat Michel Friedmann hat das neulich erzählt, weil sein Vater zu ihm gesagt hat, es ist nicht wichtig, wie du in einen Raum hineingehst. Es ist wichtig, wie du gesehen wirst, wenn du einen Raum verlässt. Fand ich einen ganz interessanten Satz. Nicht wichtig, dass du der große Mogul bist. Ja. Alle gucken dich an, weißt du, ah, da betritt er den Raum hier, Hochachtung, Respekt. Das ist nicht das Entscheidende. Wie reden die Menschen über dich oder wenn du den Raum verlässt? Fand ich interessant. Also es geht immer...
Stimmt auch.
Interessant, du schreibst, wenn es darum geht, auch sich selber einzuschätzen, selber wissen, was man wert ist. Es beginnt immer mit Klarheit im Kopf. Definier mal ganz kurz dieses Klarheit.
Ich finde, Klarheit ist so ein schöner Begriff, weil Klarheit so eine Ruhe ausstrahlt. Und ich spreche auch viel in dem Buch über Souveränität, über souveräne Kommunikation. Also eben für sich eben klar zu sein. Ich würde sagen, die Definition von Klarheit ist, sich selbst am besten zu kennen.
Ja, es ist natürlich so allgemein und so schwer zu greifen und auch zu verändern.
Total. Und
Erste Übung, um ein bisschen Klarheit zu gewinnen, was man ist, was man will.
Ich finde, ich bin ja ein großer Fan von Sachen aufschreiben. Ich habe ja diverse Tagebücher, ja. Und sich einfach mal hinzusetzen und die Mühe zu machen, so eine Woche Revue passieren zu lassen. Also, was lief gut aus der eigenen Perspektive und wo würde ich gerne besser werden oder was, wo habe ich gemerkt, boah, da hat mich irgendwie jemand getroffen, ja, so. Und wenn du das immer wieder eine Zeit lang machst, dann wirst du ja irgendwann relativ klar darin, was du gut findest und was du nicht so gut findest.
Also man soll sich bewerten dann ja
total,
sogar.
Total, selber bewerten und ich bin ein großer Fan davon. Okay. Weil wenn du dich nicht mit dir selber auseinandersetzt, dann machen es andere. Und respektive, es machen ja sowieso andere. Nur du kannst dem dann deinen eigenen Spiegel gegenhalten, ja. Und da sind wir wieder beim Thema Gefallen. je weniger du dich kennst, desto mehr willst du ja dann gefallen, weil du immer das Gefühl hast, du wirst gespiegelt von den anderen, vom Applaus von anderen machst du dich abhängig, vom Publikum, von der Bewertung von anderen. Aber wenn du dich selber gut kennst und einfach sagst, du, ich habe das Selbststudium jetzt schon ein paar Jahre hinter mir und ich weiß ganz genau, wer ich bin und was ich kann und was ich auch nicht gut kann und danke für deine Rückmeldung, aber für mich geht's weiter. Das ist eine ganz andere Klarheit, die du für dich selber lebst, ja.
Hast du für dieses Buch noch mal ein bisschen gelesen in alten Aufzeichnungen von dir oder Tagebüchern?
Ja, es ist interessant, weil sich das total verändert hat, weil natürlich in den ersten Jahren auch meiner Berufstätigkeit, vor allem meiner Selbstständigkeit, ging es schon sehr ums Außen. Also es ging schon sehr darum, habe ich einen guten Vortrag gehalten? Habe ich viel Applaus bekommen? Was haben die Leute mir gespiegelt, als ich den Raum verlassen habe? Wie viel Feedback kam? Und dann stand immer irgendwie so eine Kritik, war nicht so gut. Und dann habe ich die Seiten nur mit der Kritik gefüllt. Also ich habe dann so 3 Sätze geschrieben, war gut, habe Applaus bekommen, war schön. Und dann so nur die Kritik. Also selbst wenn eine Person im Raum gesagt hat, Mensch, hat mich jetzt nicht so abgeholt, hat mich das total beschäftigt.
Das ist der Klassiker.
Das ist der
Dem
Klassiker.
Können wir uns alle nicht entziehen.
Ja, überhaupt nicht. Und es ist natürlich bis heute so, dass das immer noch da ist. Aber ich glaube, ich würde sagen, heute habe ich einfach einen anderen Umgang damit, weil ich es halt besser abschütteln kann. Weil ich mir dann denke, ja gut, das ist dann so. Aber es gibt irgendwie auch mich selber, die denkt, okay, es war doch gar nicht so schlecht. Ja, so. Und deswegen fürs Buch, ja, ich habe da sehr viel drin gestöbert und eben auch gesehen, dass ich halt totale Veränderungen dann auch an den Tag gelegt habe. Und gerade in den letzten, ich würde sagen, 3-4 Jahren, ich musste das ja auch ablegen, ständig darauf zu achten, wie reagieren die Leute. Weil ab einem gewissen Punkt, gerade wenn du dann auch medial sichtbarer bist, hast du es ja gar nicht mehr so in der Hand. Also kannst noch so schöne, schicke Bilder von dir posten oder teilen. Es wird mindestens eine Person geben, die dich nicht gut findet. Da hast du noch nicht mal was gesagt. Wenn du dann noch was sagst, ja. Und wenn du dich dann nur damit beschäftigst, wie ist die Wahrnehmung von außen, boah, dann verlierst du dich, ja.
Was du aber immer schon gerne gemacht hast, hast du ja auch schon mehrfach angedeutet, du hast gerne auch geredet bzw. diskutiert, auch gestritten. Das kam aus der Familie und du schreibst in diesem Buch, und vielleicht hast du auch das in deinen Aufzeichnungen nochmal gesehen, du hast es geliebt, diese furchtbaren Talkshows damals im Nachmittagsfernsehen zu sehen. Und du hast sie verschlungen als junges Mädchen von Bärbel bis,
ich wie auch immer. Ich liebe Bärbel, die ich heute auch sehr gut kenne im Übrigen. Das ist auch so lustig, weil ich sie, als ich das erste Mal kennenlerne, habe ich gedacht, ich treffe Bärbel Schäfer. Ich hoffe, dass sie jetzt zuhört. Ich finde sie so toll und sie hat also die beste Frau mit dem besten Humor. Du, ich habe diese ganzen, heute würde man sagen, wahrscheinlich so Trash-Talkshows, ja? Es hatte ja schon so ein bisschen...
Ja.
Den Anstrich, ja.
Auch ein bisschen menschenverachtend, ja, natürlich, weil Menschen vorgeführt wurden oder manchmal ja auch gar nicht echt waren.
Und apropos Bärbel, vor kurzem habe ich auf einer Veranstaltung Arabella Kiesbauer getroffen, die hat es moderiert. Also ich bin wirklich so back to meiner Kindheit.
Ja.
Nein, ich habe es wirklich gern geguckt, weil ich immer eingetaucht bin in Geschichten, von denen ich dachte, gibt's doch gar nicht. Und natürlich heute weiß ich auch, ne, viel irgendwie auch dargestellt, was vielleicht gar nicht so ist, ja. Ah, egal, aber ich habe mir das irgendwie super gerne angeguckt. Und irgendwann haben diese Talkshows andere Talkshows abgelöst. Also ich habe dann schon irgendwann mich auch emanzipiert und habe dann auch so 3 nach 9 und so Kölner Treff.
Also,
das war dann die andere Nummer. Ja.
Aber ich fand es interessant, du hast diese Talkshows mit deinen Freundinnen sogar nachgespielt.
Ich habe es geliebt.
Du hast die genötigt.
Ja, ich habe es geliebt. Ich habe dann immer gesagt, du bist jetzt die verlassene Ehefrau und du bist die Affäre. Aber du musst auch so reinkommen in den Raum. Du kannst nicht einfach, apropos, wie betrete ich einen Raum, du kannst dich nicht einfach auf den Stuhl setzen. Du musst schon wirklich mit so einer Angestrengtheit und Aggressivität reinkommen. Und ich war dann immer die Moderatorin und habe dann die so gegeneinander andiskutieren lassen. Und dann haben wir immer wirklich das alles nachgestellt. Und es war herrlich, es war total toll. Ich habe es geliebt.
Schön. Schlagfertigkeit, das ist eine Sache, von der du sagst, das kann man lernen.
Mhm. Ja,
viele würden denken, das ist doch angeboren, wie man so auf Dinge reagiert. Kann man lernen? Erster Schritt zum Beispiel.
Na, erster Schritt ist, das ist mein Lieblingsschritt, beobachten.
Du liebst es zu beobachten.
Ich liebe es zu beobachten.
Okay, du liebst es, den Raum zu lesen.
Ich liebe es. Und es ist auch wirklich so, viele unterschätzen, dass das etwas ist, was so wichtig ist. Also, weißt du, Menschen denken immer, um gut in der Außenkommunikation zu sein, muss ich extrem extrovertiert sein und durch die Gegend laufen und Lautsprecher sein. Ich finde ja, die besten Kommunikationsmenschen sind die Introvertierten, die leisen. Warum? Weil sie erstmal beobachten und den Raum lesen, aber weil sie auch die Empathie mitbringen, dein Gegenüber erstmal aufzunehmen und zu lesen. Ja? Und viele Extrovertierte haben das ja erstmal nicht. Weil
die reden gleich.
Die reden gleich, die kommen mit der ganzen Geschichte, die nehmen nichts wahr, die stellen keine Fragen und so. Und als jemand, der oder die vielleicht etwas zurückhaltender ist, um eben selber nicht reden zu müssen, stellst du ja vielleicht mal die ein oder andere Frage. Und ich habe, und das ist der Schritt eins, das mache ich bis heute, ich habe einfach für mein Leben gern beobachtet. Ich sitze auch heute noch gerne alleine in Cafés und beobachte einfach das Treiben und Menschen und Nebentische und gucke mir an, wie die Leute miteinander reden.
Und ich glaube, du hast sogar geschrieben, beobachten ist eine Superpower.
Ist
oder eine täusche
Superpower.
Ich mich? Hast du das geschrieben?
Ja, weil es dich für dein Leben fit macht. Gute Beobachter sind auch gute Kommunikateure, weil sie eben lernen, Gestik und Mimik zu lesen. Und ich liebe das auch, also auch in Gesprächen ist das so, dass ich auf ganz viele Sachen achte und im Nachhinein dann, wenn ich dann zum Beispiel mit Menschen nochmal eine Situation reflektiere, finde ich immer ganz toll, wie man sich kennengelernt hat oder so das erste Gespräch und weißt du noch und dann, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist und ich beobachte dann vielleicht Dinge, die auf den ersten Blick eben nicht so sichtbar sind. Und das finde ich halt, das macht mir total viel Spaß und das ist der erste Punkt in puncto Schlagfertigkeit. Also viele Menschen denken das gar nicht, weil sie immer denken, ich brauche die tollsten Sprüche. Das ist nett,
ja.
Aber der erste Punkt ist dieses Beobachten.
Weil es mich zu was befähigt, außer andere Menschen eben zu lesen?
Es befähigt dich dazu, in der Situation, wo deine Schlagfertigkeit gefragt ist, eben auch gut zu reagieren.
Weil
du reagierst ja in dem Moment, in dem du den anderen bestmöglichst einschätzen kannst. Ob du mit Humor reagierst, ob du mit Daten, Fakten reagierst, ob du nichts sagst. Ja, nichts sagen ist ja auch etwas zu sagen. Also
ja.
Und dazu musst du ja erstmal die Situation einschätzen können. Wenn du einfach raushaust, also dann ist das ja, finde ich, keine edle Schlagfertigkeit. Das ist ja dann so in dein Gesicht und es ist so plump. Und ich habe für mich den Anspruch, dass es eben so eine schöne Schlagfertigkeit ist, die jetzt nicht dazu abzielt, den anderen fertig zu machen oder eben plump daherzukommen, sondern auf eine kluge Art und Weise zu reagieren.
Das könnte was sein zum Beispiel? Außer Schweigen natürlich, auch ein Schweigen kann total mächtig sein.
Ja, total. Oder? Ich liebe Schweigen. Ich liebe es, die Leute durcheinander zu bringen und einfach nichts zu sagen. Weil die Menschen reden dann immer weiter und dann reden die sich um Kopf und Kragen. Es gibt ja den schönen Begriff. Ja, also ich habe ja zum Beispiel so Situationen aufgeführt, das hat mir auch oft passiert, du kennst es vielleicht auch, du bist in so Diskussionsrunden irgendwie unterwegs und dann gibt es immer so eine Person, die ständig unterbricht. Dich unterbricht. Gibt auch so Talkmaster, die das machen, ja. Aber so,
ja.
Also, und du kommst wirklich nicht dazu, einen Satz mal zu Ende zu bringen. Und
ja, dann komm doch halt zum Thema mal schneller.
Dann sage ich, ich habe irgendwann mal, das kam so aus dem Bauch raus. Habe ich irgendwann gesagt, herzlich willkommen in meinem Satz, ich bin gespannt, wie Sie ihn weiterführen. Und habe einfach nur das so stehen lassen.
Und der kam aber aus dem Inneren.
Genau, der kam aus dem Inneren und dann hat mein Gegenüber. Konnte gar nicht so schnell reagieren, weil natürlich alle um uns herum angefangen haben zu lachen. Ja, also so das finde ich halt irgendwie, und das ich habe es jetzt schnell gesagt, man kann es ja auch noch langsamer sagen. Langsam zu sprechen ist sowieso eine gute Technik, weil du dein Gegenüber dazu zwingst zuzuhören, was nicht heißt, dass du Schneckentempo machen solltest, aber einfach deinen Worten mehr Wirkung über die Geschwindigkeit zu verleihen, ist total interessant.
Ja.
Also ich liebe ja Vortragende, die eben so eine Dramaturgie in ihrem Vortrag aufbauen, indem sie auch mal einen Satz wirken lassen und nicht durch die Sätze hetzen.
Ja. Und wir reden tendenziell, gerade wenn wir ein bisschen aufgeregt sind, ohnehin viel schneller, als wir das selber merken.
Ich weiß.
Weißt du? Insofern, man kann eigentlich durch langsames Sprechen nichts falsch machen. Man wird immer noch schnell sprechen.
Genau.
Man kriegt es nicht mit.
Ja, man kriegt es noch nicht mit. Und wenn es dir langsam erscheint, dann ist es genau richtig. Und übrigens gibt es dir auch eine Ruhe und Gelassenheit. Und gerade für Menschen, die viel mit Lampenfieber und Aufregung zu tun haben, ist das total schöne Technik, wirklich langsam zu sprechen. Und auch hier wieder mal dein Publikum zu lesen und es zu genießen, wie die Menschen reagieren. Und auch nicht jedes Zögern in den Augen von den Menschen oder jedes Fragezeichen oder verschränkte Arme gleich als etwas zu interpretieren, was gegen dich gerichtet ist. Ich habe in den ersten Vorträgen, die ich so gegeben habe, ja, wo ich so anfing, eben viel Vorträge zu halten, werde ich nie vergessen, hatte ich mal einen Vortrag und da saß eine Frau im Publikum, die saß mit verschränkten Armen mir gegenüber. Und dann hat die auch viel so den Kopf geschüttelt und ist da wirklich so emotional mitgegangen. Und dann bin ich danach zu dieser Frau und habe gesagt, Entschuldigung, ich muss einfach mal fragen. Also habe ich so viel Mist gelabert hier? Und dann sagt sie, nein, aber ich habe so viele Situationen erzählt, die sie wiederum an Dinge erinnert haben, die sie irgendwie negativ beeinflusst haben. Und deswegen musste sie oft den Kopf schütteln, weil sie über ihr eigenes Verhalten nachgedacht hat. Und tendenziell sitzt sie sowieso gern mit verschränkten Armen da, weil es einfach gemütlich ist. Eben. Das heißt, ich habe was ganz anderes da rein interpretiert, als es einfach der Fall war.
Ja. Und das machen wir eigentlich grundsätzlich, immer. Wir Menschen. War ja auch, ich weiß nicht, die Prozentzahlen, die sind unterschiedlich, aber weil circa 70% unserer Gedanken ja grundauf negativ sind und wir natürlich das immer zuerst auf uns beziehen.
Immer
und,
auf uns.
Ja, und das nicht auf sich zu beziehen, ist auch eine Superpower, ne?
Das ist total. Das kann man auch trainieren. Also, weil, wenn du es immer auf dich beziehst, ich meine, das ist ja auch sehr egozentrisch irgendwo, ne?
Ja.
Also, weil es geht auch häufig nicht um dich, sondern es geht wirklich auch häufiger um das Gegenüber, weil die Person geht ja auch von sich aus, ja. Und ich habe das schon auch oft erlebt in Gesprächen, dass wenn ich irgendwas gesagt habe oder nicht irgendwie gerade gut gelaunt darauf reagiert habe, dass die Leute das gegen sich interpretiert. Und da habe ich nur gedacht, nee, das hat gerade eher was mit mir zu tun als mit dir, ja. Und da eben sich selber immer wieder zu sagen, es hat nichts mit mir zu tun, es hat was mit dem Gegenüber zu tun, die Person ist falsch aufgestanden, hat irgendwie vielleicht auch einfach nur einen schlechten Tag gehabt und es wirklich mal abzuschütteln und damit nicht gedankenschwanger durch die Gegend zu laufen, ist total wichtig.
Bei diesem Vortrag, der dich verunsichert hat, also nicht der Vortrag, aber die Reaktion der Frau, da hättest du jetzt deine Mutter im Publikum gebracht.
Das stimmt,
die dir einen Satz auch mal mitgegeben hat.
Mach der, nichts, mach einfach weiter.
Mach weiter, Schatz.
Ja, genau.
Oder mach weiter, mein Schatz.
Ja.
Mach nichts. Mach
einfach weiter.
Wo war dieser Vortrag?
Oh, das ist ein Horror. Das ist jedes Mal, wenn ich darüber rede, kriege ich immer noch Hautausschlag. Das war also eine Moderation, die ich hatte. Und das war in Heidelberg. Und meine Mama eben aus Karlsruhe und in der Regel ist es so, sie will immer überall dabei sein und ich kann das so ganz gut abfedern, weil manchmal die Distanz so riesig ist, ich merke, das lohnt sich doch gar nicht, dass du da hinkommst und so. Und diesmal war es halt nicht so weit, halt bei Karlsruhe und es war eine meiner ersten Moderationen und ich war halt meines Erachtens eigentlich ganz gut vorbereitet, ich war super nervös, hatte meine Karteikarten und hatte ausgerechnet diese eine Karteikarte mit der Position des vermeintlich wichtigsten Menschen in der Runde, Professor Dr. Schlag mich tot, hatte ich nicht dabei. Die muss ich irgendwo in der Garderobe liegen gelassen haben, wie auch immer. Auf jeden Fall ging es in die Vorstellungsrunde, ich stellte alle vor, dann ging es zu ihm. Ich fange an, nervös rumzuhasteln da und nesteln und Publikum, ich meine, da waren 600 Leute im Publikum, ja.
Ist schön. Super
schön. Meine Mutter mittendrin, apropos anziehen, die hatte so einen Glitzer-Top an, ja, weil sie besonders schön machen wollte. Ich habe sie die ganze Zeit gesehen, ja. Und dann war ich so irgendwie, und dann habe ich diese Karte nicht gefunden und fing schon so an. Und habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Sage ich jetzt so, und jetzt ändern wir es. Und sie stellen sich einfach mal selber vor oder so. Ne? Ja. Habe ich natürlich nicht abrufen können. Und dann habe ich immer gesagt, tut mir total leid, ist mir unangenehm, aber ich habe wirklich. Die Karte mit ihnen ist einfach weg.
Ja.
Und dann war es so still im Publikum. Niemand hat was, alle haben mitgelitten.
Ja.
Und er war auch jetzt nicht entspannt. Also er war stocksauer. Ja. Und dann sagt meine Mutter so ganz leise, aber man hat es halt gehört, weil es halt so leise war. Macht nichts, mein Schatz, mach einfach weiter.
Das ist so ein Satz, der dich begleitet,
ja,
oder?
Ja, und ich so... Ja, darf ich vorstellen, das ist meine Mutter. Sie sagt, hallo.
Und dann wurde aber gelacht.
Ja, dann wurde gelacht und dann hat er sich eben selber vorgestellt und dann war das auch alles wieder gut. Ich glaube, er war trotzdem ein bisschen angepieselt, ja, aber ist okay. Aber weißt du, am Ende habe ich mir dann auch gedacht, dieser Satz begleitet mich bis heute. Und immer wenn ich so vermeintlich peinliche Situationen habe oder wenn ich so denke, oh, irgendwas ist schiefgelaufen oder so, ich bin dann wirklich mittlerweile so schnell darin zu sagen, macht nichts, einfach weitermachen.
Mein Schatz.
Ja, mein Schatz, mir selbst. Mein Schatz, also. Ja. Weil es ist, was gibt der Satz dir mit? ich glaube an dich. Also das ist ja so ein bisschen mit drin. Ja, so dieses Weitermachen und weiter auf der Spur sein, es geht schon voran. Ja. Das ist schön.
Es ist auch die einzige Art und Weise, wie man noch etwas beeinflussen kann. Alles
stimmt.
Andere kannst du nicht beeinflussen.
Eben, du kannst es nicht beeinflussen. Du kannst seine Laune nicht, du kannst die Reaktion vom Publikum. Hätte tausendmal Entschuldigung sagen können. Das Kind war ja in den Brunnen gefallen.
Aber Entschuldigung sagen wir sowieso viel zu viel.
Ja.
Tendenziell Frauen entschuldigen sich einfach schon mal im Voraus, ganz oft.
Für alles.
Auch das hast du in deinem Leben häufig beobachtet.
Ja, und selber auch schon gemacht.
Ja. Also. Dabei gibt es Alternativen. Und Sprache schafft Wirklichkeit.
Ja,
habe ich bei dir gelesen.
Ja.
Sprache schafft Wirklichkeit. Ja. Und wenn ich mich von vornherein schon entschuldige, dann kreiere ich eine Wirklichkeit, die der andere vielleicht gar nicht so dramatisch empfindet.
Ja.
Und es gibt Alternativen zum sich sofortigen Entschuldigen. Was wären Beispiele?
Also es gibt Alternativen. Also der Punkt mit dem Entschuldigen ist ja ganz interessant, weil wenn du sagst, sorry, wenn ich einmal ganz kurz, warum sorry? Ja. In dem Moment. Also was gibt es da für
Sorry? Weil man jemanden unterbricht.
Ja, also das.
Aber ist das ein Grund, sich zu entschuldigen?
Genau.
Das ist doch die Frage.
Ich finde einfach, ehrlich gesagt, das Beispiel ist auch einfach dieses Sorry einfach mal wegzulassen. Ja, und einfach den Satz an sich zu sagen.
Ja.
Oder zu sagen, meine Perspektive ist, ja, einfach mal klar, das ist ja nicht, dass du jemanden irgendwie angehst oder blöd anmachst, sondern einfach dieses Sorry wegzulassen.
Ja.
Oder wenn du zu spät in den Raum reinkommst, ja, musst du ja auch nicht jedes Mal, oh, sorry, ja, du bist zu spät, das ist doof. Danach kannst du immer noch sagen, um Entschuldigung bitten, by the way. Ja, okay. Also sozusagen, ja, das ist nochmal was anderes.
Ah, so,
erfinde ich als reines Sorry. Und du sagst einfach, jetzt bin ich da.
Ich war ja total gespannt, als ich auf dich gewartet habe vor dem Gebäude. Und da habe ich mich gedacht, oh, wenn sie zu spät kommt, was wird sie sagen?
Und?
Wird sie sagen, Entschuldigung fürs zu spät kommen? Oder wird sie sich für eine Alternative entscheiden? Wie?
Jetzt bin ich da.
Ja, oder danke fürs Warten.
Danke fürs Warten, genau, das ist auch schön.
Oder?
Das habe ich auch geschrieben, genau.
Ja, das ist was Positives.
Das ist was ganz
danke
Tolles.
Fürs Warten.
Danke fürs Warten,
ja.
Genau. Ja, oder da super, dass du es gemacht hast. Weißt du, einfach dieses Positive, das ist einfach total schön.
Ja.
Und das macht schon wahnsinnig, da sind wir wieder bei Klarheit und souveräner Kommunikation. Weil in dem Moment, wo du eben etwas Positives nimmst und trotzdem, du sagst ja trotzdem zwischen den Zeilen, erkennst ja trotzdem an, dass du zu spät gekommen bist.
Ja.
Ja?
Ja. Ich finde aber auch schön, wie oft du auch in deinem Buch schreibst, wie viele Texthänger und Verhaspler du gehabt hast dein Leben lang. Du rollst gerade schon mit den Augen und sagst, ja, aber du erzählst es dann auch, aber mach
so
nichts,
viele.
Mach weiter, mein Schatz.
Also, so viele. Texthänger, Moderationskarten ist ein Beispiel, im Vortrag komplett vergessen, nicht nur einfach, was ich sagen wollte, weil das ist ja häufig so, dass das Publikum ja auch nicht weiß, was du sagen willst, sondern ich hatte einfach Blackout, ich wusste gar nicht mehr, wie es weitergeht. So, ich habe völlig den Faden verloren, ja.
Ja.
Dann natürlich vor Aufregung irgendwie keinen Satz rausbekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht aufgeregt bin. Also die Leute sagen mir, ja, du bist ja gar nicht mehr aufgeregt, du hast ja irgendwie 300 Vorträge und so und was weiß ich. Ja, aber ich habe immer noch gesundes Lampenfieber. Und wenn mir gerade was wichtig ist, ja, und ich ein wichtiges Thema habe, dann bin ich natürlich besonders aufgeregt. Aber, weißt du, ich habe irgendwann gelernt, diese Texthänger auch als Teil dieser Reise zu sehen und als Übung. Und was ich ja schlimm finde, ist so dieses extrem perfekt durchorchestrierte. Wenn jemand, stellen wir uns vor, im Job eine kleine Präsentation von einer Gruppe halten muss und du dann feststellst, die Person hat das so auswendig gelernt, dass überhaupt gar keine Menschlichkeit mehr da ist. Lieber menschliche Ass als irgendwie unmenschliche, roboterhafte Worthülsen, ja. Wir sind eben keine künstliche Intelligenz. Uns macht doch aus, dass wir auch mal einen Hänger haben, dass wir auch mal vor Lachen nicht mehr weiterreden können. Also die schönsten Dinge, die ich im Fernsehen immer beobachten konnte, ist, wenn eine Tagesschausprecherin oder ein Tagesschausprecher einfach so laut loslachen musste.
Lieben alle.
Und dann nicht mehr konnte.
Nein,
ich meine, das ist doch schön, oder? Und nicht dieses Urperfektionistische, weil das ist so langweilig. Und das holt mich auch nicht ab, weil ich dann nicht das Gefühl habe, dass die Person für mich diese Geschichte erzählt, sondern die im Zweifel schon 50.000 Mal erzählt hat und ich halt jetzt irgendjemand bin. Ja.
So. Eine Zeit lang bist du auch in die Politik gegangen, dort in Karlsruhe, hast dich selber beworben, hast für die Europaabgeordnete der Name mir jetzt gerade entfallen ist.
Silvana Koch-Marie.
Genau, die habe ich nämlich permanent auf den großen Plakaten gesehen. Und zwar mehrere Europawahlen lang im Bereich Karlsruhe. Klar. Ich komme ja so auch aus der Ecke. Ja. Und dann hattest du natürlich irgendwann auch mal so deine erste große Rede. Mhm. Weiß nicht, war die auf dem Marktplatz oder wo war das?
Auf dem Marktplatz.
Marktplatz, genau. Karlsruhe. Ja. Was hast du mitgenommen von dieser ersten Rede, die natürlich was anderes war, als in der Schule fleißig zu diskutieren und sich zu Wort zu melden, das ist dann schon mal eine andere Hausnummer. Mhm. Weißt du?
Also Punkt Nummer eins habe ich mitgenommen, es ist egal, ob du vor 5000 Leuten sprichst oder vor zwei, wichtig ist, dass du dich wohlfühlst.
Was nicht so einfach ist am Anfang.
Aber weißt du, die Menschen denken immer, oh mein Gott, das sind 5000 Leute im Publikum. Erstens mal im Zweifel siehst du die 5000 ja gar nicht, weil du dich auf vielleicht zwei Leute in der ersten Reihe fokussierst. Ja. Den Rest siehst du ja meistens nicht. Und zweitens finde ich auch, jeder Person solltest du dieselbe Wertschätzung gegenüberbringen. Und wenn du vor zwei Menschen sprichst, sind die Menschen ja, apropos danke, dass du da bist oder gewartet hast, danke, dass sie da sind, die sind da. Und das ist Punkt Nummer eins. Also unabhängig davon, ob dein Publikum riesig ist oder klein ist, du musst dich wohlfühlen. Punkt Nummer zwei ist, der Anfang von so einer Rede ist wichtig und wie du rausgehst, ist wichtig. Der Mittelteil, natürlich ist da auch relevant, aber ganz ehrlich, meistens haben wir doch in Erinnerung, wie jemand etwas begonnen hat und wie jemand etwas beendet.
Wie war dein Anfang?
Mein Anfang war natürlich Horror da in dem Fall. Das Mikrofon hat nicht funktioniert, es gab einen Laut und ich habe dann mit zitternder Stimme gesagt, hallo, herzlich willkommen, ich bin nicht Silvana, aber ich bin Tijen. Ich hoffe, Sie bleiben trotzdem da.
Bitte wählen Sie mich.
Genau. Einfach nur das Kreuz, ist egal, was ich jetzt sage. Ja. Nein, aber das war dadurch, dass die erste Rede war, war ich natürlich maximal aufgeregt. Aber was hilft für Menschen, die aufgeregt sind, ist nicht immer dieses Auswendiglernen von allem, sondern dieses der Anker, der Aufmacher, ja, und das Ende. Und wenn ihr da, sage ich mal, so eine gute Verbindung habt, mit einer Geschichte aufmacht und die Geschichte zum Schluss nochmal aufnimmt, dann ist das für den Zuschauer, die Zuschauerin total schön, weil die dann so ein Gesamtpaket hat. Und das ist der erste und der letzte Eindruck, der zählt, ja. Das ist das, was ich eben auch mitgenommen hat. Und Punkt Nummer drei ist, das, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, sich nicht zu sehr davon abhängig zu machen, wie jetzt das Publikum reagiert. Also ich habe ja häufig auch Auftritte gehabt, wo ich was erzählt habe von dem Publikum und dann vielleicht das ein oder andere Humorvolle rausgehauen habe, meinte ich zumindest, und keiner hat gelacht. Ich habe ja auch viele Freundinnen, die in der Comedy unterwegs sind, die dann erzählen, die ersten Auftritte. Kein Mensch hat gelacht.
Und da willst du witzig sein. Ja, also das ist ja viel schlimmer, als wenn du eine Rede hältst und kaum einer reagiert. Genau. Aber als Comedian stirbst du Tode. Also das ist ja so.
Und du denkst dann oft, sagte auch eine Freundin von mir, weißt du, die Jen, das ist oft so, ich schreibe die Sachen dann und dann teste ich es vielleicht bei ein, zwei Personen und wir lachen dann Tränen und dann bin ich auf der Bühne und kein Mensch lacht. Und das ist natürlich, aber auch das gehört eben dazu. Stell dir mal vor, alle lachen immer, dann wirst du, glaube ich, auch nicht besser.
Nee, also dann bist du gut.
Dann bist du gut.
Dann bist du schon
dann
gut.
Bist du gut. Also nein, aber dann lernst du ja gar nicht, nochmal über deine Komfortzone zu gehen. Ja.
Wir haben ein bisschen was mitgenommen, auf jeden Fall
sehr
schon.
Gut.
Weißt du, wo man mal ansetzen kann oder auch etwas hinterfragen kann? Du als Autorin wirst vielleicht nochmal eine kleine Autorvervollständigung machen mit uns. Vervollständige folgende Sätze, spontan. Mein geheimes Talent, von dem kaum einer weiß, ist?
Ich kann schon jonglieren.
Oh.
Auch auf so einem Rad, auf so einem...
Wo hast du es gelernt?
Ich war in der Zirkus-AG in der Schule.
Ist doch mega.
Du mit jonglieren kannst auf jeder Party, wenn du sagst, so, okay, jetzt haben wir genug. Wisst ihr, was ich kann? Und dann mit dem Bällen. Also zur späten Stunde ist es immer absolut bis zum Mittelpunkt.
Sehr schön. Das Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist?
Schlafgeräusche. Weil ich ja voll oft in der Bahn oder irgendwo unterwegs bin und irgendjemand immer schnarcht.
Also. Ja. Hauptsache nicht dein Partner.
Dem habe ich es abtrainiert.
Wie geht das? Wollen jetzt alle wissen.
Immer nachts so rütteln und sagen, du schnarchst. Wenn du es jetzt nochmal machst, dann musst du weg. Und dann hat er irgendwie, ich habe den jetzt schon ein paar Mal aufgeweckt. Und tatsächlich, wenn du jemanden so ein bisschen so ganz sanft natürlich, dann wird die Person, merkt es selber und lustigerweise danach hört es auf.
Ah ja, und sie kann
schnarchst
sich...
du?
Nein, zum Glück nicht. Und sie kann sich nicht daran erinnern.
Genau, das
am nächsten
ist gut.
Tag, ne? Ja, das ist ja das Gute. Also,
war es schön die Nacht.
Ja, war es schön. Manchmal reicht es ja nur so zu machen, genau. so ein Geräusch,
genau.
was irgendwas im Gehör ändert. Und so. Das reicht manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Und dann kann man ein bisschen rütteln.
Aber weißt du, ich bin
genau. Schlaf weiter.
Ich bin auch sehr hart im Nehmen, weil mein Vater tatsächlich so laut geschnarcht hat, dass wenn ich in Karlsruhe unten durch den Eingang gegangen bin, in der Wohnung, unsere Wohnung war im 4. Stock, es wirklich unten an der Haustür schon gehört habe. Es ist kein Scherz, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, es war mucksmäuschenstill im Haus und ich habe sein Schnarchen gehört. Deswegen, ich bin, glaube ich, auch hart im Nehmen, aber ja, ich habe für mich ein Mittel überlegt, was ganz gut funktioniert.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen. Ich fand ja eine Zeit lang so ein Arschgeweih.
Das ist immer das Interessante. Ich finde ein Arschgeweih total schön. Aber alle, die das immer so erwähnen, sind wirklich, denen ist es so peinlich, das jetzt auszusprechen. Dabei ist doch ein Arschgeweih eigentlich doch vom Grafischen her total schön, oder nicht? Also, es ist natürlich jetzt nicht mehr der
Wieso
Trend.
Heißt es eigentlich Arschgeweih?
Ich weiß, sie hat was von einem Geweih.
Ja.
Also ich meine, die Position ist jetzt relativ klar. Das müssen wir nicht weiter ausführen, glaube ich. Also es ist über dem Arschgeweih. Eigentlich müsste es heißen über Arschgeweih.
Über Arschgeweih, genau.
So müsste es
Aber
heißen.
Es ist, du hast recht, es ist eben grafisch, weil es geht mit dem Körper mit, mit den Rundungen da an der Stelle, die sehr auch sehr schön sind. Vor allem finde ich auch sehr weiblich. Ja. Und das finde ich eigentlich total schön. Also ich habe mir das nie stechen lassen, aber was sagt es aus, ist, finde ich, absolute Ästhetik.
Ja.
Eigentlich.
Also, ja, das ist eigentlich etwas, was Leute, die so keine Tattoos haben, schön finden. Die finden so ein Arschgeweih schön. Das ist so harmlos.
Ja.
Wenn Arschgeweih, das geht. Das ist so, also, ich will eigentlich kein Tattoo haben, aber so ein Arschgeweih, das geht schon. Und weiter.
Ja. Aber vielleicht kommt es noch. Ich habe ja eins.
Und du hast dir was?
Be your own fucking hero. Auf meine Schulter.
Das Motto deines Lebens?
Ja, genau.
Ach, da denke ich auch mal, be your own fucking hero. Müssen wir denn überhaupt Helden und Heldinnen sein im Leben? Müssen wir denn überhaupt?
Nö, müssen wir nicht, aber manchmal ist es ganz gut, ehrlich gesagt. Es tut auch einfach mal gut, wenn irgendjemand, guck mal, wenn irgendjemand zu dir sagt, ey, du warst heute echt mein Held oder meine Heldin, dann denke ich oft so, boah, geil, ich habe es heute Morgen kaum aus dem Bett geschafft, aber jemand sagt es, da fühle ich mich schon gut. Aber klar.
Ist aber nicht das, was du drauf tätowiert hast. Da bist du Held für jemand anderen.
Ja, das stimmt.
Be somebody else's fucking hero. Der Satz ist eigentlich noch schöner, finde ich.
Ja, das stimmt.
Be somebody else's fucking hero.
Das kommt dann auf die andere Schulter, da habe ich ja noch Platz. Das ist eine gute Idee, danke dir.
Genau, außerdem ist der Titel für dein nächstes Buch.
Ja, danke. Ich werde dich zitieren. Bezahlung machen wir später. Ich merke schon.
Ich schenke dir das einfach, weil das auch so viel Spaß gebracht hat mit dir. Also das darfst du auch lizenzfrei gerne verwenden.
Sehr gut.
Da wird der Verlag nur wahrscheinlich sagen, ja, aber das kann man dann verwechseln mit dem anderen Buchtitel.
Ja, das stimmt.
Auf der anderen Seite ist er nochmal so viel länger.
Ja.
Be somebody else's fucking hero.
Ja. Und dann ich musste aber für den Be Your Own Fucking Hero schon sehr kämpfen. Weil natürlich fucking und Englisch und so weiter. Und ich war auch selber so, dass ich dachte, ich meine, ich liebe die deutsche Sprache und Anglizismen immer schwierig und Englisch dann sowieso. Aber ja, egal. Aber jetzt haben wir eine Idee für ein zweites Tattoo und beziehungsweise das ist mein drittes. Ich habe ja hier noch eins.
Ah, was ist da auf dem? Das ist, okay, das sind so geschwungene Buchstaben.
Ja.
Das sind die Buchstaben von?
Meinem Partner und mir.
Ach, von deinem Partner. Ich dachte, du sagst von meinem Papa, habe ich gerade gesagt.
Von meinem Partner.
Von deinem Partner und dir. Also man kann sie kaum entziffern, diese Buchstaben.
Genau, es sind
also,
G und
also,
J.
Ach, G und J.
Also, T und J.
Ach, ein T heißt nicht Günther. Das T war ja für dich. Also, du heißt ja nicht...
Günther, ich heiße nicht Günther.
Nein, Gülcan und Günther. Weißt du, das sind so, wenn ihr mal so wie Prinz Charles damals, der hat ja mit Camilla immer heimlich geschrieben und sie hießen Fred und... Gladys.
Fred und Gladys.
Die haben sich Fred und Gladys genannt,
gut.
Was mega schöne Namen sind.
Ja, total schön.
Fred
Gülcan und Günther ist jetzt nicht ganz so, aber ist dann die deutsche und Döner-Version. Das finde ich gut. Ja, sehr gut.
Und wie findest du den Titel von Valentina Maceri? Die hat ja ein Buch geschrieben, eine Sportmoderatorin. Mhm. Kennst du sie?
Ja, ich kenne sie.
Und die hat ja ein Buch geschrieben, das ja viele Menschen spaltet, weil sie so ein bisschen hadert mit dem modernen Feminismus, der einfach nicht darauf ausgelegt ist, wirklich zusammenzubringen, verschiedene Seiten, sondern einfach zu spalten. Mhm. Und sie hat das Buch ja auch genommen mit Fuck. Ich krieg den
Female
Titel.
Empowerment, glaube ich.
Fuck, ja. Female Empowerment.
Ja, ja. Ja. Du, ist doch super. Also erstmal gute PR, super gemacht.
Oder?
Aus der Perspektive. Und das Zweite ist, unterm Strich ist sie ja auch total für das Frauenthema.
Ich absolut, ist ein sehr ausgewogenes Buch.
Genau.
Also
es
ist unglaublich pro und contra.
Genau.
Aber wenn du natürlich diese paar Thesen mal bringst, dann ist den Leuten egal, ob auch
klar,
ein Pro dabei war.
Ich weiß.
Also da wurde schon richtig auf sie draufgeschlagen.
Ja, also, ja, aber gut, es wird immer so. Ich sag mal, es ist Teil des Business. Also insofern gut gewählt, guter Titel. Aber ich glaube, unter dem Strich sind wir uns alle einig, dass, was das Thema Frauen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft betrifft, wir ja mehr denn je uns anschauen sollten, dass wir da einen guten Weg weitergehen.
Jetzt haben wir so viel Schönes und Positives auch gehört. Wollen wir doch nochmal ganz anders aussteigen vielleicht mit folgendem, nicht der beste, aber der schlechteste Ratschlag, den ich je bekommen habe, ist...
Bleib wie du bist.
Ja, bleib wie du bist. Wer stehen bleibt, der ist verloren, oder?
Ja. Ich finde es echt nicht gut. Also es ist so...
Ja, bleib wie du bist.
Ich finde, ich weiß, dass das gut gemeint ist.
Ja.
Aber wenn du das mal durchdenkst, also wenn ich so geblieben wäre, Stichwort schrille, bunte... so, ich möchte nicht die Version von vor 10 Jahren sein.
Ja.
Ich möchte auch in 10 Jahren nicht die Version von heute sein. Ich finde es ja gerade toll, dass ich so... Also wirklich den tollsten Job der Welt habe und das Privileg, so schöne Menschen und tolle Menschen innen und außen kennenzulernen, die mir so viel mitgeben, aber auch Menschen, die mich hart nerven, ja. Und wenn ich immer so bleiben würde, wie ich bin, dann würde ich heute hier nicht sitzen und dann wäre ich auch nicht so weit gekommen. Und daher, bleib wie du bist, ist einfach ein denkbar ungünstiger Ratschlag, ja.
Das Leben ist Wandel.
Ja, ist so.
Die Natur ist Wandel, alles ist Wandel, es wird sich auch die Sprache wandeln.
Mhm.
Wobei ich nicht sicher bin, ob sich das Gendern wirklich mal durchsetzen wird. Also ich fürchte, vielleicht nicht.
Ja, aber
auch wir wissen es nicht.
Irgendwie.
Also ich habe ja Spaß dran. Ich finde es ja toll.
Ja,
also
ja,
auch etwas neu zu installieren, etwas neu zu machen. Ich finde es ja auch ganz gut. Aber gerade mit dem Wandel tun sich halt so viele schwer.
Wahnsinnig schwer. Kann ich auch verstehen, weil es dich natürlich auch stark verunsichert, in dem, wie du sozialisiert bist.
Mhm.
Und das stellt dich dann in Frage mit all deinen Werten.
Mhm.
Auf der anderen Seite, ich meine, blöd gesagt, die Natur wächst ja auch. Also Gott sei Dank. Und wenn sie nicht wächst, dann haben wir ein Problem. Und so ist es eben mit uns auch. Wenn wir nicht wachsen, dann bleiben wir stehen und dann wächst und gedeiht so eine schöne Gesellschaft auch nicht.
Ja. Bleibt alles anders, hat Herbert damals gesagt.
Stimmt.
Und den Satz fand ich auch so toll. Ich fand den als Albumtitel
bleibt alles
auch so
anders.
Und unglaublich toll. Bleibt alles anders.
Stimmt, schön gesagt.
Oder?
Auch gut, ja.
Ja. Tijen, danke dir für die Begegnung.
Vielen Dank dir.
Das war ganz schön.
Das fand ich auch.
Mit dir zu sprechen über deinen Weg und deine Erkenntnisse.
Ja.
Und natürlich auch die Ratschläge, die du anderen mitgeben kannst. Und dann bis die Tage wieder.
Genau.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi, hast du Kinder? Willst du welche? Die Fragen sind natürlich super übergriffig, aber du kannst mir sowieso nicht antworten. Ich bin Verena. Ich habe selbst keine Kinder. Ich hatte auch nie Babyfieber, aber auch nie wirklich die Klarheit, dass ich auf keinen Fall ein Kind haben will. Kinder kriegen oder nicht. Eine Entscheidung, die unser ganzes Leben prägt. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Ich bin Mama geworden und zwar selbstbestimmt. Ich habe mich von meinem Partner getrennt, um Mutter zu werden.
Andere dagegen wollen auf keinen Fall Kinder.
Sobald eine Frau mir so einen Test hinlegt, wo 2 Striche drin sind, ist Sense für mich.
Bei wieder anderen ist das gar nicht so eindeutig.
Selbstbestimmung und gewählte Verantwortung ist was ganz Großartiges. Aber die Backside ist halt eben auch genau das. Keine Verantwortung für jemand anderen.
Jede Geschichte ist anders. In der 2. Staffel Kein Kinderwunsch spreche ich mit verschiedenen Menschen darüber, wie die Kinderfrage ihr Leben beeinflusst. Es geht um Wünsche, Timing, verschiedene Wege und Realitäten und ehrlicherweise auch um viele Zweifel. Kein Kinderwunsch, Staffel 2. Ab 21. Oktober gibt es die ersten 3 Folgen der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Danach jeden Dienstag eine neue Folge.